Gute ein Segen sein können oder zum Segen werden können. Und was löst dieses Wort Gebote bei dir aus? Also denn schon das Wort Gebote löst, glaube ich, unter Menschen sehr, sehr unterschiedliche Gefühle auf. Und das liegt vor allen Dingen daran, wie du in deiner Kindheit Gebote erfahren hast, bei Eltern oder anderen Familienumfeld. Welche Überzeugung dich predigt. Also meine Mutter hat von ihrer Kindheit erzählt, wie ihr Vater und ihre Mutter auch, also meine Oma und Opa, unerbittlich streng gewesen sind. Mein kriegsversehrter Opa, ihr Vater Wilhelm, hat seine Kinder selbstverständlich ins Gesicht geschlagen oder sie mit einem Stock verprügelt, wenn sie zu spät kamen oder freche Worte sagten. Da gab es keine Diskussion, sondern es war wie beim damaligen Militär, Befehl und Gehorsam und Gewalt. Viele Kriegskinder sind in strengen Elternhäusern aufgewachsen. In denen wurde eine Kultur geprägt von klaren Ansagen, von Regeln, von Geboten, ausgesprochen oder unausgesprochen, wie man sich zu verhalten hat, was man nicht zu tun hat. Und die wurden nicht diskutiert, es wurde Gehorsam gefordert, es wurde bestraft, emotional bestraft, durch Liebesentzug, mit Schlägen bestraft oder mit sozialem Ausschluss. Und diese autoritäre Kultur, die prägte auch den Umgang mit Geboten in der Kirche. Die Kirche unterschieden sich in dieser Zeit nicht von der Kultur in der Gesellschaft. Kirchen waren bekannt für strenge Regeln, für klare Moralvorstellungen, für Bestrafungen. Und daher gibt es nicht wenige Menschen heute, die sagen, mit Gott kann ich etwas anfangen, aber mit der Kirche möchte ich nichts zu tun haben. Oder ich möchte nichts mehr mit der Kirche zu tun haben. Mein Vater hatte andere Eltern. Die haben ihr einziges Kind ganz anders behandelt. Sie haben ihr Kind verwöhnt und bemuttert und sie haben meinem Vater vieles durchgehen lassen. Und als meine Mutter meinen Vater heiratete, da rief die Mutter meines Vaters, also die Schwiegermutter, hatte einen Rat für meine Mutter. Sie möge doch jetzt künftig jeden Morgen die Zahnpasta auf die Zahnbürste machen, denn so hätte die Mutter das auch immer gemacht. Das war der Rat an die Schwiegertochter. Meine Mutter hat das resolut abgewehrt und gesagt, das kann mein über 30-jähriger Mann schon alleine. Tja, in den 1860ern hat sich die Gesellschaft von dieser autoritären Kultur versucht zu emanzipieren, zu befreien von der Spießigkeit und der Gnadenlosigkeit der Logik von strengen Regeln und Gehorsam. Neben der autoritären Erziehung ist die antiautoritäre Erziehung entstanden und seitdem gibt es noch ganz andere pädagogische Konzepte. So, warum spreche ich darüber? Wenn wir biblische Botschaften hören oder ein Predigtthema, ein Predigttext, ein Wort der Bibel wie Gebote, dann trifft uns das nicht wie auf einem leeren Blatt, sondern wir haben persönliche Überzeugungen, wir haben persönliche Voreinstellungen. Jeder von uns hat kulturelle Prägungen, auf die die Bibel trifft. Und das halten wir mal für einen Moment fest. Wir als Menschen, wir reagieren auf Gebote sehr unterschiedlich. Wir reagieren unterschiedlich darauf, wenn irgendwer, ein Mensch oder sogar Gott, etwas fordert, etwas regelt oder etwas verlangt. Also wie du und ich auf ein Gebot reagieren, das kommt erfahrungsgemäß auf die Beziehung an und der Ton macht die Musik. Und deswegen möchte ich mit uns den folgenden Predigttext unter dieser Fragestellung auch betrachten, nämlich die Fragestellung, in welcher Beziehung steht denn derjenige, der die Gebote aufstellt, zu dem, an den sie gerichtet sind? Und mit welchem Ton wird das übermittelt? Wie kann es dazu kommen, dass Gebote ein Segen werden können und so genannt werden im folgenden Bibeltext? Und die zentrale Bibelstelle im Alten Testament in der Tora der Weisung steht dazu in 5. Mose 7, 6 bis 15. Sie war auch schon hier im Gottesdienst vor 3 Wochen einmal Thema unter einem anderen Blickwinkel. Du, Israel, bist ein besonderes Volk. Du bist heilig für den Herrn, deinen Gott. Der Herr, dein Gott, hat dich erwählt. Als einziges Volk unter allen Völkern der Erde sollst du ihm gehören. Nicht, weil ihr zahlreicher seid als alle Völker, empfindet der Herr Zuneigung zu euch. Nicht deswegen hat er euch ausgewählt, denn du bist ja das Kleinste von allen Völkern, sondern aus Liebe zu euch hat der Herr es getan. Gott hält sich an den Eid, den er euren Vorfahren geschworen hat. Darum hat er euch der Herr herausgeführt. Mit starker Hand hat er euch aus der Sklaverei befreit, aus der Gewalt des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, der Herr dein Gott, er ist Gott. Er ist ein treuer Gott. Er hält seinen Bund. Die ihn lieben und seine Gebote befolgen, erfahren seine Güte noch in 1000 Generationen. Doch die ihm untreu werden, zieht er zur Rechenschaft und vernichtet sie. Ohne zu zögern bestraft er jeden, der ihm untreu wird. Befolge deshalb die Gebote, Gesetze und Bestimmungen, die ich dir heute weitergebe. Handle unbedingt danach. Das wird geschehen, wenn du auf diese Bestimmungen hörst, sie befolgst und danach handelst. Dann bewahrt der Herr, dein Gott, den Bund und hält dir die Treue. So hat er es deinen Vorfahren geschworen. Er wird dich lieben und dich segnen und dich zahlreich werden lassen. Überall wirkt sein Segen. Auf dem ganzen Land lässt er es wachsen, die Schar deiner Kinder, die Früchte des Feldes, Korn, Wein, Olivenöl, die Jungtiere von Rindern, Schafen und Ziegen. Dieses Land wird er dir geben, wie er es deinen Vorfahren geschworen hat. So sollst du gesegnet sein, mehr als alle anderen Völker. Bei dir wird niemand unfruchtbar sein, weder Mann noch Frau, weder Mensch noch Tier. Der Herr wird alle Krankheit von dir fernhalten. Du kennst ja die Seuchen, unter denen die Ägypter litten. Keine davon soll sich bei dir ausbreiten. Deine Feinde wird er damit plagen. Wer spricht hier zu wem Gebote? In welcher Beziehung stehen die beiden zueinander? Und welchen Ton macht die Musik? Das ist die Frage. Und die Autoren des 5. Buch Mose, des Deuteronomiums, die sammeln Reden und Redenabschnitte und verarbeiten sie zu einem ganzen Buch. Das Volk Israel hat ihrem Anführer Mose eine lange Reise hinter sich in der Wüste. Und im Gepäck hat das Volk Israel die Erfahrung, Gott ist mit uns. Er hat uns befreit aus der Sklaverei, aus der Unfreiheit in Ägypten. Und jetzt stehen wir kurz vor dem verheißenen Land, kurz vor dem, was Gott uns versprochen hat. Im Gepäck und im Herzen hatten sie die Erfahrung, Gott hat uns erwählt. Nicht aufgrund unserer besonderen Qualitäten und Eigenschaften, sondern aus Liebe. Und in den Ohren hatten sie noch diese Botschaft, Gott hat uns Versprechungen gegeben. Gott hat sogar einen Eid geschworen und er wird seine Versprechen halten. Und die alten Israeliten erzählen von Generation zu Generation von einer Erwählungsgeschichte und einer Rettungsgeschichte, der Exodusgeschichte. Gott hat uns befreit mit mächtiger Hand aus der Sklaverei. Und davon ist ihr Gottesbild geprägt. Mose sagt zu seinem Volk, sie sollen sich das einprägen. So erkenne nun, der Herr, dein Gott, ist Gott. Er ist ein treuer Gott und er hält seinen Bund. Die ihn lieben und seine Gebote befolgen, erfahren seine Güte noch 1000 Generationen, heißt es hier in Vers 9. Also in welcher Beziehung stehen hier Gott und sein Volk? In einer exklusiven Beziehung, in einer herausgehobenen Beziehung, in einer ganz persönlichen Beziehung. Dein Gott. Und zwar geprägt von Gott, der dieses Volk erwählt hat, beschenkt hat und ihnen alles ermöglicht, was jetzt noch kommt, nach der Reise durch die Wüste. Und was Gott von seinem Volk dann fordert, folgt dem, was er ihm zuvor geschenkt hat. Folgt dem, was er ermöglicht hat. Seine Gebote, seine Gesetze, seine Weisung, alles gleiche Worte, folgen dem Evangelium. Folgen der guten Nachricht. Folgen der frohmachenden Erfahrung von seinem Bund und seiner Treue. Diese Reihenfolge, Evangelium und Gesetz, die ist im Alten Testament schon ganz klar zu erkennen. Die Reihenfolge von erst Zuspruch und Liebe und dann ein Anspruch. Die ist dir verbürgt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. So beginnt der Dekalog. Erst kommt die Rettungserfahrung, erst kommt diese Zuneigung, diese Liebe, diese Erwählung, diese Umarmung Gottes, bevor er ihnen etwas zumutet. Gott beginnt seine Geschichte mit den Israeliten nicht mit den Geboten, sondern mit der Befreiung aus der Sklaverei. Und den Befreiten, den Geliebten, den Erwählten, denen gibt er wegweisende Worte, seine Gebote auf den Weg mit. Und es ist ein Unterschied, ob der Vater oder die Mutter sagen, du tust, was ich dir sage. Warum? Weil ich es sage. Das ist autoritär. Oder weil ich dich liebe. Vor diesem Hintergrund ist der Segen der Gebote zu entdecken. Die Gebote sind nicht dazu da, das Volk klein zu halten oder gefügig zu machen. Die Gebote sind nicht dazu da, in eine neue Gefangenschaft zu führen, jetzt der Regeln, sondern die Befreiten, die Erlösten, die möchte Gott segnen, beschenken, stärken. Und dann malen jetzt die Verse 12 bis 15 in leuchtenden Farben aus, welche Folgen denn ein Leben nach den Geboten Gottes haben wird. Da werden konkrete Segensgüter genannt, sehr irdisch, sehr handgreiflich. Fruchtbarkeit, Nachkommenschaft, Ertrag der Ernten, Entfernen von Krankheiten, Sicherheit vor Feinden. Und als ihr den Text gehört habt, dachtet ihr vielleicht gleich, so dachte ich auch, diese Bilder von einem guten Leben, die erscheinen ja fast übertrieben. Da gibt es doch auch Ausnahmen. Bei dir wird niemand unfruchtbar sein, steht da. Hatten nicht die Israeliten gerade genau davon erzählt, dreimal von den Erzmüttern, und dass jede Erzmutter erst unfruchtbar war und eben keine Kinder bekommen konnte und erst ein ganz besonderes Eingreifen Gottes nötig war, um die Krise für das Volk zu überwinden? Ja, natürlich. Und in der weiteren Reise erleben das die Gläubigen, die Skepsis daran. Sie beten Klagepsalmen. Sie diskutieren im Hiob-Buch, wie denn das sein kann, dass ein Gerechter leidet. Aber erstmal wird gesagt, der Segen der Gebote, der Segen Gottes, der ist kein Automatismus. Der ist in Gott verbürgt. Das heißt, jeder Segen, und der ist ganz praktisch, ist ein Geschenk. Ein unverfügbares Geschenk. Und die Versprechen Gottes sind kein Automatismus. Die Israeliten stellten keine Wenn-Dann-Regeln auf, sondern sie bezeugen, das hat Gott uns verheißen und so ist es geworden. Wir hielten das in Ägypten noch gar nicht für möglich, dass wir auf dem eigenen Land sitzen werden, unter einem Olivenbaum, mit eigenen Kindern und eine Zukunft für möglich hielten. Das war undenkbar und daran erkannten sie, dass Gott sie gesegnet hat. Die Israeliten staunten darüber, das machte sie dankbar, dass Gott seine Gebote wie Lebensangebote ihnen geschenkt hat. Also, es war für sie ein Anlass, Gott zu danken für die Gabe der Gebote und für gesegnete Erfahrungen. So feiern sie sogar die Gabe der Tora. Sie haben sogar ein Fest dafür, Simchat Torah, die Freude an der Tora, die Freude an Gottes Wort, die Freude an seinen Weisungen, die Freude an seinen Verheißungen. Und wenn die Israeliten dann natürliche Prozesse erlebten, wie zum Beispiel das Wachstum auf den Feldern, an den Bäumen, unter den Tieren und ihren Kindern, dann war das für sie nicht nur Natur, sondern Gottes Segen. Wenn die Israeliten Bewahrung vor Krankheit erlebten, dann dankten sie Gott dafür. Wenn die Israeliten Schutz vor Feinden erlebten, lobten sie Gott. Ja, und es gab im Weiteren Seuchen, es gab Kindersterblichkeit, es gab Krankheiten und es gab Kriege. Diese Ereignisse füllen die weiteren Bücher der Schriften und der Propheten, die sich genau dann gefragt haben, na, wie gehen wir jetzt damit um, dass wir Gott vertrauen, obwohl es Krankheit, Krieg, Seuche und so weiter gibt. Denn Gott segnet doch gerne. Die Gebote sind dafür wie Leitplanken, die sind Hilfe zum Leben. Mose möchte im Namen Gottes seinem Volk also eine positive Sicht auf die Gebote geben. Ein Gottesbild will er ihnen vermitteln, dass Gott treu ist, dass Gott gütig ist, dass er barmherzig ist, dass er liebevoll ist. Und er möchte, dass das Leben von tausenden Generationen gelingt. Als Christen erzählen wir auch von einer Geschichte mit Gott. einer Geschichte von Erwählung und Errettung. Nach dem Neuen Testament wird die Erfahrung der alten Israeliten übertragen auf die Erfahrung mit Jesus. Jesus befreit aus der Sklaverei der Sünde durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha und seine Auferstehung. Und Gott möchte, dass alle Menschen an ihn glauben, dass sie nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Im Neuen Testament wird erzählt, Gott ist treu und barmherzig. Wie er mit Israel treu war, möchte er jetzt mit allen Menschen seine Treue zeigen. Er möchte dich in einen ewigen Bund aufnehmen. Und dazu hat er Jesus Christus genannt. Dazu hat er Jesus gesandt, um seine Liebe zu zeigen und zu verwirklichen. Und diese gute Botschaft richtet sich jetzt an alle Völker, an alle Menschen. Und mit dieser Sendung möchte Jesus befreien aus dem Hamsterrad. Erlaubt mir das mal, uns zu vergleichen mit dem Hamster. Wir hatten selber mal Hamster, das ist also nicht gegen diese Tiere. Aber erlaubt mir diesen Vergleich. Da gibt es ja solche Hamsterräder für uns Menschen. So ein Kreislauf, in dem wir uns befinden, immer noch mehr leisten zu müssen. Immer noch besser zu werden. Immer noch fehlerfreier werden zu müssen. Immer noch mehr zu tun, anders zu werden. Lass dich befreien aus einem Leben, das alles sich selber verdankt. Es gibt heute unzählige Angebote, sich selber zu optimieren. Jesus befreit aus der Sklaverei der Sünde. Das ist, glaube ich, heute eine Form von Sünde, dass wir denken, wir könnten so alles besser machen, dass wir nie krank werden, dass uns nie was Schlimmes geschieht, dass wir jeden besiegen, dass wir unbesiegbar sind und so weiter, was alles versprochen wird. Das ist die moderne Form der Sünde. Über einen strafenden Gott machen sich die wenigsten Menschen heute Gedanken, sondern sie denken, dass sie sich selber erlösen können, oder? Und auch als Christ kann man in so einem Hamsterrad landen. Der ist dann etwas frommer in seinem Layout, aber letztlich sind wir trotzdem in einem: Du musst noch mehr tun, dann vielleicht mehr beten und mehr Frommes tun. Das sagt Gott nicht. Entdecke, dass Gott dir ein neues Leben schenken will und kann. Denn Jesus befreit aus dem Hamsterrad, der auch isoliert, der in die Vereinzelung führt. Er befreit in die Gemeinschaft. Hamster sind ja Gemeinschaftstiere. Wir hatten mal Hamster und dann ist einer gestorben und daraufhin ist der andere auch gestorben, weil er an Einsamkeit, ne? Das ging gar nicht. Die muss man eigentlich vergemeinschaften. Ist schön, ne? Wenn ihr eins behaltet, dann das. Gott hat dich bereits erwählt aus Liebe, bietet dir einen Bund an. Und dieser Bund, dieser ewige Bund mit Jesus, führt in die Gemeinschaft mit anderen, die auch befreit. Er ist der Bundesvermittler. Deshalb zurück zu meiner Ausgangsfrage. In welcher Beziehung steht denn nun Gott? Wie steht derjenige, der die Gebote ausspricht, zu demjenigen, der sie hört? Und da muss man ganz klar eine Antwort geben. In einer Beziehung der Liebe. Das ist die Beziehung. In einer Beziehung der Liebe. Und Gottes Gebote bekommen aus einer Beziehung der Liebe und die Erfüllung der Gebote besteht in Liebe. Das ist jetzt noch der abschließende neue Gedanke. Weil man könnte jetzt ja sagen, Mensch, um welche Gebote geht es denn? Und werd doch mal konkret, nenn doch mal ein Gebot. Ja, das wurde Jesus ja auch gefragt, ne? Und es gab so viele Gebote. Und du hast vorhin in der Eingangsmoderation das Gebot des, ich kaufe ein Ticket, ne? Das ist ja nun eine ganz simple Geschichte letztlich. Aber letztlich geht es darum, wenn es eine Beziehung der Liebe ist, Liebe ist nicht nur ein schönes Wort, sondern Gott ist Liebe und die Liebe ist für Gott die Erfüllung der Gebote. Und diese Liebe baut nicht darauf, dass Menschen unterworfen werden. Die baut nicht auf blinden Gehorsam. Die baut auch nicht aus Angst vor Strafe. Auch unser Text will einen nicht drohen mit Strafe, wenn er sagt, wenn ihr den Geboten folgt, dann hat das Auswirkungen auf 1000 Generationen. Wenn ihr den Geboten nicht folgt, dann hat das sofort Folgen. Dann denkt man, will er jetzt drohen? Nein, damit beschreibt Gott, wie Sünde funktioniert. Dass nämlich in einer Hausgemeinschaft von 4 Generationen es Auswirkungen hat, wenn einer den anderen schlägt oder unterdrückt oder betrügt oder lügt oder. Gott wollte nicht drohen damit, er wollte beschreiben, ja, Wenn ihr dem anderen schadet, hat es Konsequenzen. Was macht die Liebe? Die macht was ganz anderes. Liebe schenkt die Erfahrung von Annahme, von Erlösung, von Befreiung und bietet dann eine Bindung an. Und in dieser Bindung will ich freiwillig hören, was Gott zu sagen hat. Weil ich ihn liebe, will ich sein Wort lesen, seine Gebote verstehen und danach leben. In dieser liebevollen Bindung achte ich auf Gott und daher auch auf seine Weisungen, seine Lebensangebote, seine Gebote. Wie komme ich darauf, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist? Es entspricht dem, was Jesus Christus am Ende seiner Bergpredigt formuliert. Die Bergpredigt ringt ja übrigens mit bekannten und neuen Geboten und deren Auslegung. Und dann bietet Jesus selber eine positive Zusammenfassung in Matthäus 7, Vers 12, die sogenannte goldene Regel. Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Matthäus 7, Vers 12. Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Mir fällt gerade ein, weil ja Ole dieses Beispiel mit dem Ticketkauf genannt hat, der Philosoph Kant hat das dann den kategorischen Imperativ genannt. Die Maxime deines Handels soll die Maxime aller sein. Das ist ein bisschen ähnlich von dem, was Jesus sagt. Kant war ja auch nach Jesus. Denn wenn nicht nur er kein Ticket kauft, sondern wir alle kein Ticket kaufen, haben wir alle ein Problem, weil die Bahn nämlich keine Einnahmen hat und damit die Bahn nicht besser machen kann. Muss die Bahn besser werden? Ja. Und das ist nämlich die Logik. Wenn nur ich nicht erwischt werde, habe ich ja sozusagen, denke ich, habe was gewonnen. Aber nein, wenn alle so handeln würden, funktioniert gemeinschaftliches Leben nicht mehr. Jetzt sagt Jesus aber hier nicht etwas Negatives, weil es gibt die goldene Regel auch negativ. Was du nicht willst, was man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das ist Negative. Das kennen wir auch aus den Zehn Geboten. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren. Negatives fokussiert aber auf das Negative. Jesus geht hier einen Schritt weiter. Natürlich, es ist schon ein Fortschritt, wenn ich nicht anderen schade, wenn ich anderen nicht schaden will, wenn ich nichts Schlechtes über andere sage, wenn ich keine Gerüchte in Umlauf bringe. Alles richtig. Aber Jesus geht in seiner Bergpredigt darüber hinaus, indem er eine positive Regel formuliert und damit eine positive Herausforderung. Nämlich, sein Gebot ist das Gebot zu lieben. Behandle den anderen so, wie du andere von anderen behandelt werden musst, heißt ja, frag dich, was hilft dem anderen? Was ehrt den anderen? Was braucht der andere? Weil wenn ich so behandelt werde, oh, ich möchte, dass mir andere helfen, möchte, dass mich andere ehren, dass mich andere brauchen, dass mich andere sehen, dass mich andere beachten, dreht Jesus das hier um. Wenn du all das möchtest, dann frag dich mal, wie kannst du das dem anderen geben? Geh mit dem anderen so, wie du es für dich dir wünschst. Und das ist ganz proaktiv. Frag mal aus Liebe zu Jesus, was wäre für den anderen liebevoll? Und das entspricht auch dem, was der Apostel Paulus im Brief an die Römer formuliert. Auch eine Stelle, die nochmal zusammenfasst. Was sagt denn das Gesetz? Wie kann man das Gesetz erfüllen, diese vielen Gebote und Einzelheiten? Und Paulus formuliert, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was gesagt ist in 2. Mose 20, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und so weiter. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. 3. Mose 19, 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Im Judentum und im Christentum wurde schon immer über die Auslegung von Verboten und Geboten gestritten. Was bedeuten die Gebote? Wann finden sie Annahmen? Gibt es Ausnahmen dazu? Du sollst nicht töten. Was bedeutet das Gebot? Was ist gemeint? Wann findet es Anwendung? Gibt es Ausnahmen? Was bedeutet, du sollst nicht begehren? Wann beginnt das Begehren? Woran merkt man das? Und so weiter. Das ist der ethische Normalfall, dass man es diskutieren muss, dass man Gebote auslegen muss, dass man in ein Streitgespräch kommt. Was bedeutet das heute? Und so hat Jesus einige Gebote verschärft, andere hat er entschärft und manche hat er sogar für ungültig erklärt. Das ist der ethische Normalfall. Da gibt es nicht nur autoritär, schwarz-weiß, richtig, falsch. Da gibt es auch nicht nur antiautoritär, ist alles egal, jeder wie er denkt. Nein, es ist die Kultur von Juden und Jüdinnen und Christen, eine Debatte zu führen. Das ist der Normalfall. Ohne Diskussion, ohne Debatte, ohne Für und Wider gibt es keine biblische und keine an Christus orientierte Gebotsauslegung und Befolgung. Deshalb auch bei der Reihe Lebensentwürfe im Wandel in unserer Gemeinde haben wir Formate angeboten, in denen wir anfangen, darüber zu sprechen, was heißen denn diese Regeln, die früher so ausgelegt wurden, wie legen wir sie heute aus? Werden wir schon selber merken, dass innerhalb von ein, zwei Generationen die Auslegung sich ändert, wie viel mehr in 2000 Jahren? Was das wichtigste Gebot ist, das bleibt aber nicht im Unklaren. Das hat Mose schon gesagt, das hat Jesus gesagt, das hat Paulus hervorgehoben. Das wichtigste Gebot ist das Gebot der Liebe. Und das ist der Rahmen und die Richtung aller Gebote. Und die Liebe braucht Freiheit und Kreativität, wie sie sich zeigt. Als Gemeinde wollen wir christusorientiert, liebevoll, gemeinsam und weltoffen sein. Und in diesem Monat Juli fordern wir jetzt zu einer kleinen Herausforderung heraus, in diesem Leitbild Christus, gemeinsam, liebevoll, weltoffen, mit dem Wort liebevoll mal ganz positiv umzugehen und einander oder anderen liebevolle Nachrichten zukommen zu lassen. Eine kleine Karte, ein Kurzbrief oder überhaupt ein Brief. Und wenn du dich also fragst, wie kann denn der Segen der Gebote praktisch aussehen, wäre das eine ganz umsetzbare kleine Idee. Und der Heilige Geist hat noch viel mehr Ideen, wie er vielleicht dir selber zeigen kann, wie kannst du deine Liebe zeigen? Wie kannst du das, was du dir für dich wünschst, anderen geben? Wer die Liebe Gottes erfährt, der wird kreativ beim Lieben. Vielleicht entdeckst du die Liebe Gottes so stark, dass du gerne anderen in der nächsten Woche deine Liebe zeigen möchtest. Durch einen freundlichen Gruß, durch eine erlaubte, gewünschte Umarmung, durch einen Besuch, durch einen praktischen Hilfseinsatz, durch die Antwort auf den Satz, mit dem Jesus alle Gebote zusammenfasst, geht mit anderen so um, wie du wünschst, dass mit dir umgegangen wird. Und da gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten und viele Möglichkeiten, als Gesegneter andere zu segnen. Oder vielleicht ist einfach Dankbarkeit dran. Dankbarkeit für den liebevollen Umgang Gottes mit dir und auch von anderen Menschen mit dir. Der Segen der Gebote entfaltet sich, wenn wir andere lieben, und zwar angesteckt von der einzigartigen Liebe Gottes. Und auch das ist biblische Sprache. Das einzige Artige an dieser Liebe, schreibt 1. Johannes 4, ist folgendes. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leistet für unsere Schuld. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen wir auch andere lieben. Amen.